Auf Kenan ist Verlass. Karaman führt Königsblau zum Punktgewinn gegen starke Düsseldorfer.
Zurückgenommener Strafstoß in der Nachspielzeit. Ist der VAR immer gegen uns?
Zwei Niederlagen in den letzten 10 Spielen. War diese Mannschaft doch für mehr bestimmt?
Klassenerhalt in Sicht. Können wir uns gegen Osnabrück retten?
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04. Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
Einfach nur noch irre!
Schalke, die Nordkurve und ich.
Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Nach unserem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf Endstand 1:1, das vierte Unentschieden in den vergangenen 5 Spielen. Und es ist ein weiterer kleiner Schritt zum Klassenerhalt in Liga 2. Insgesamt gegen den Tabellendritten eine ordentliche, eine sehr, sehr gute, eine sehr zufriedenstellende Leistung. Die gute Heimmannschaft Schalke 04 in dieser Saison macht mal wieder ihren Job. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur mich, sondern auch den wunderbaren Felix, den ich mal wieder hier an meinem Laptop begrüße. Grüße nach Aachen.
Grüße nach Köln. Glück auf. Unentschieden wieder gespielt, Punkt mitgenommen gegen einen Aufstiegskandidaten. Was will man mehr, auch wenn dieses Mal mal wieder man dachte, okay, vielleicht wäre wieder mehr drin gewesen, aber gut. Langsam Richtung Klassenerhalt. Nächste Woche könnte schon soweit sein. Oder muss es eigentlich schon soweit sein? Wir hatten gerade nochmal nachgeguckt. Also da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass wir das nicht mehr packen. Dass wir da nochmal ganz tief unten reinrutschen, mal schauen. Aber ja, wieder mal unsere Heimstärke bewiesen jetzt in dem Spiel gegen Düsseldorf. Dieses Jahr nur das Spiel gegen Hamburg verloren zu Hause, sonst alles gewonnen oder unentschieden gespielt. Also irgendwie scheinen wir ja doch noch Fußball spielen zu können und wir machen es vielleicht auch ein bisschen schlechter, als es eigentlich vielleicht ist sogar. Gerade jetzt, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, die letzten 10 Spiele, gerade schon in der Überschrift einmal erwähnt, nur 2 Niederlagen und ja, wir haben halt gegen Gegner gespielt, wie jetzt halt Düsseldorf, wie gegen Pauli, Paderborn, Karlsruhe, Hannover, alles Mannschaften, die zu diesen Zeitpunkten auch echt gut in Form waren. Düsseldorf kam jetzt mit, die waren 10 Spiele ungeschlagen sogar, 6 Siege in Folge hatten sie jetzt letztens gehabt. Als wir gegen Hannover gezockt haben, die hatten auch 4 Siege in Folge gehabt, als es dann gegen uns ging. Also wir scheinen doch nicht so schlecht zu sein, wie wir manchmal vielleicht gemacht werden oder wie wir uns vielleicht auch selber manchmal machen. Das sind dann doch die Erwartungen, die vielleicht bei uns allen noch relativ hoch sind, aber noch immer so ein bisschen nachklingen von Anfang der Saison, wo ja der Aufstieg ausgerufen wurde. Aber ich meine, eine Serie ist das jetzt nicht unbedingt, aber ich sag mal so, die Tendenz ist auf jeden Fall, geht bergauf. Und ich glaube, so kann man auch optimistisch, vielleicht sogar ein bisschen optimistischer in die nächste Saison schon blicken.
Ja, also wir haben ja jetzt unter der Woche sowohl für die zweite Liga als auch für die dritte Liga, da allerdings nur mit Auflagen, eine Lizenz erhalten. Ich sag mal so, das Drittliga-Szenario wird jetzt doch immer unwahrscheinlicher, weil auch die anderen einfach zu schlecht sind. Und wir sind jetzt bei, du hast glaube ich letzte Saison gesagt, 37 Punkte reichen. Also ehrlicherweise jetzt so mit 3 Niederlagen. Die Spannung brauche ich jetzt nicht nochmal unbedingt, aber wir haben jetzt 37 Punkte und ich sag mal, wenn es 40 werden, ist es auch die berüchtigte Marke, dann dürfte da wirklich nichts mehr anbrennen und dann dürfte es auch wahrscheinlich rechnerisch durch sein, je nachdem, was dann in der kommenden Woche passiert. Da werden wir zu einem späteren Zeitpunkt in der Folge nochmal drauf eingehen. Es soll nicht darüber hinwegtäuschen, ich fand, du klangst gerade sehr positiv, finde ich das. Du gehst mit ganz anderen Erwartungen rein. Und der FC Schalke 04 als, je nachdem, welchen aktuellen Stand man nimmt an Mitgliederzahlen, der zweit- oder dritterfolgreichste, mitgliederstärkste Verein Deutschlands, einer der 10 größten Vereine der Welt, hat halt erstens in der Zweitliga nichts zu suchen und muss auch in der Zweitliga halt einen Anspruch haben, da immer oben mitzuspielen, definitiv. Und das vom Kader her, wenn man sich überlegt, ja gut, Hertha hat noch mehr Marktwert im Kader vor der Saison gehabt, danach kamen schon wir. Da muss man sagen, dass natürlich die Production eine Katastrophe ist. Ne? Also das, was am Ende dabei rauskommt, ist viel zu wenig. Dass halt Mannschaften wie Kiel da oben stehen, dass Düsseldorf als Dritter da steht, ist irgendwo noch vertretbar. Aber dass auch Mannschaften wie Karlsruhe, Paderborn, Elversberg, Magdeburg, Vorschalke stehen, das ist nicht zu rechtfertigen und soll auch wirklich nicht darüber hinwegtäuschen. Trotzdem, nach der katastrophalen Hinrunde, muss man wirklich sagen, dass es jetzt in der Rückrunde stabiler geworden ist mit den gesamten Ergebnissen, alles besser geworden. Heimstärke vor allen Dingen, also ohne die Heimstärke in dieser Saison hätte das eine ganz, ganz bittere Geschichte wirklich werden können. Das mag man sich gar nicht ausmalen, wie dass es dann halt wirklich theoretisch hätte richtig runtergehen können. Also wir sind halt, wenn man sich die Auswärtstabelle anschaut, wirklich immer noch wirklich, das ist völlig katastrophal, immer noch Tabellenletzter, 9 Punkte, 15 Spiele, 12 Niederlagen, ist halt, das geht nicht. Also ja, das fällt mir ziemlich, ziemlich wenig zu ein. Wir haben jetzt noch 2 Auswärtsspiele, ein Heimspiel in dieser Saison. Hoffen wir, dass wir das noch gut gestaltet kriegen und dass wir dann im Sommer ein klein bisschen Umbruch machen können, sodass wir ein bisschen Stabilität reinkriegen, die wichtigen Fragen beantworten, Trainerfrage, und dann auch schaut, welche Spieler gehen noch ein weiteres Jahr zweite Liga mit, und dass man sich dann wirklich irgendwie orientieren kann, sodass man nicht über Abstieg in der nächsten Saison zu irgendeinem Zeitpunkt reden muss. Das wäre mir persönlich wichtig. Jetzt schauen wir erstmal auf das Spiel gegen Düsseldorf. Und fangen wir immer an mit der Aufstellung. Und das ist Felix mit hier.
Richtig. Karel Geratz hat wieder auf dieselbe Elf vertraut wie im letzten Spiel. Es ist wieder dieselbe Formation, die er gewählt hat. Im Tor Marius Müller. Die Innenverteidigung haben Kardas und Kaminski gebildet. Heißt also wieder kein Schallenberg in der Innenverteidigung. Kaminski hat sich, muss man wirklich sagen, in den letzten Spielen, seitdem er wieder in der Innenverteidigung ran darf, echt wieder ein bisschen stabilisiert. Also nicht mehr so katastrophal, wie ich erinnere an Hertha. Also das fand ich war das schlimmste Spiel von Kaminski ever. Linksverteidigerposition Aueyan, rechts Soppi, diesmal kein Mörkin dabei. Defensiv gerade erwähnt, auf der 6 Ron Schallenberg, rechts durfte wieder Seguin ran. Diese Position verstehe ich gar nicht für ihn, aber er hat sich auch in diesem Spiel fand ich wieder als kleiner Zocker sogar bewiesen. Also der kann ja echt gut dribbeln eigentlich, hat mal auf Außen mal den einen oder anderen Außenverteidiger von Fortuna stehen gelassen. Links, ja, unser Kreisliga Ronaldo, Yusuf Kabadai, auf der 10 Kenan Karaman, vorne drin Terodde und ja, für mich nicht der Mann der Saison, das ist für mich Kenan Karaman, aber so der, mal wieder einer aus der knappen Schmiede, unser Lichtblick, unser Goldjunge Keketop.
Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt ins Spiel. Ich war hier gerade nur kurz abgelenkt, da ich gerade eine Eilmeldung vom Kicker bekommen habe. Und zwar hat nichts mit Schalke zu tun, aber zumindest mit zweiter Liga. Und zwar, dass der Herthaner Fußballspieler Barkok angegriffen wurde tätlich und mit diversen Gesichtsverletzungen notoperiert werden musste im Krankenhaus und bis auf weiteres ausfällt. Da an der Stelle gute Besserung. Da muss wohl irgendwas in der Nacht von Samstag auf Sonntag irgendwas Heftiges passiert sein. Wenn mehrere Angreifer den so schwer verletzen, dass er direkt operiert werden muss, das ist schon heftig. Das einmal kurz, weil ich es gerade gelesen habe hier. Zurück zu Schalke und zurück zum Spiel gegen Düsseldorf. Und zu einer ersten Halbzeit. Ja, ich sag mal so, die vom Spannungslevel etwas an das 1:1 gegen Elversberg angeknüpft hat. Es war wirklich kein sonderlich spannendes Spiel. Wenn man sich nochmal dran erinnert an das Hinspiel mit insgesamt 8 Toren, 5:3 für Düsseldorf da. Ein Ergebnis, was aus Schalker Sicht auch sehr schmeichelhaft war. Also da haben wir zwischendurch, sind wir da ja richtig auseinandergefallen. Und letztendlich kann man eigentlich, aus den ersten 15, 20 Minuten, fast wirklich nichts berichten aus diesem Spiel. Es war so, dass Schalke durchaus mal druckvoll begonnen hat, so wie häufig in Heimspielen bisher. Ja, Terodde hatte bereits nach knapp 60, 70 Sekunden die erste Abschlusschance, wo Kastmeier dann auch hin muss, aber auch wirklich ja, keine Probleme hat. Ansonsten Schalke mit mehr Ballbesitz, insgesamt mit einer vernünftigen Abwehrarbeit, mit vernünftigem Offensivspiel, ohne wirkliche Gefahr zu entwickeln. Aber in der 25. Minute gab es dann tatsächlich die erste richtige Chance, allerdings für Düsseldorf. Der Ball landet halt von Zolis gespielt bei Zimmermann, der hält dann einfach mal aus halbrechter Position drauf. Und der Ball wird halt wirklich gefährlich dadurch, dass Kabadai noch den Fuß reinhält und den Ball noch leicht abfälscht. Aber Marius Müller, wie so oft in den vergangenen Wochen, wie so oft in der gesamten Saison, wenn er denn fit war, zur Stelle, wehrt den Ball ab, zum Eckball. Müller auch wichtig, finde ich, dass er dann halt nach so 25 relativ ereignisarmen Minuten direkt da ist. Und wer mal im Tor gespielt hat, so leicht abgefälschte Bälle nochmal, die dann irgendwie so einen ganz doofen Spin bekommen, sind ultra giftig als für einen Torwart. Sehr, sehr unangenehm. Ich habe tatsächlich selbst jahrelang im Tor gespielt und das ist sehr unangenehm. Deshalb sieht nicht so spektakulär aus, ist aber ultra schwer und richtig starke Parade von Müller.
Ja, 100 pro. Dann hat es Schalke es auch mal wieder in den Strafraum geschafft, 2 Minuten später. Top, der wirklich ein richtig gutes Spiel, wie ich fand, gemacht hat, gerade in der ersten Hälfte durch, Bälle festmachen vor allem. Also es war oft so der Matchball, ein langer Ball auf Top oder Terodde und die sind ja beide körperlich echt stark. Aber gerade Top immer wieder, streckt seinen Hintern raus, verteidigt den Ball, schiebt den Ball ab, kann dann nochmal so, dass Schalke dann nachrücken kann, neu aufbauen kann. Immer wieder gut gewesen und dann, wie gesagt, in der 27. Minute auch dadurch einen guten Angriff eingeleitet. Top kriegt den Ball, schiebt den Ball ab, spielt nochmal zurück auf Schallenberg, der auf links zu Aoyan und ja, Aoyan dann wieder mit einer scharfen Flanke in den Strafraum rein, wo Terodde auch an den Ball kommt, den aber dann ja links ins Außennetz köpft. Da muss ich sagen, bei diesen, es ist schade, dass Terodde nie in dieser Saison eigentlich so in seinen, sich so wirklich mal in so einen Rausch spielen konnte, weil ich weiß, dass solche Dinger, also wenn man sich, wie gesagt, an die Saison vor 2 Jahren erinnert, klar, der ist dann jetzt auch nochmal 2 Jahre älter geworden wieder und alles, aber irgendwie erinnert es mich oft so an Situationen der Saison vor 2 Jahren, als wir in der zweiten Liga waren, so, wo er halt dann solche Dinger nochmal gefährlich aufs Tor gebracht hat oder halt sogar reingemacht hat. Da war gefühlt ja jeder, wenn er mal im Strafraum irgendwie an den Ball kam, zum Abschluss gekommen ist, wurde es immer gefährlich und das fehlt ihm leider in dieser Saison. Mag daran liegen, dass er auch nicht so viele Bälle bekommt, aber ja, auf jeden Fall schade, dass er nicht mehr rausgesprungen ist dabei, denn in der 30. Minute war es wieder die Fortuna, die nochmal sich bei uns angemeldet hat. Zolis, ja, mit der beste Mann, muss man sagen, der Saison auch bei
ja, mega. Den hätte ich gerne. Den würde ich gerne haben, tatsächlich. Wenn Düsseldorf nicht aufsteigt, soll Schalke sich mal um den bemühen. Wobei ich vermute,
der kostet 5 Millionen, ne? Die Fortuna muss das halt auch noch bezahlen, ne?
Sollte Düsseldorf nicht aufsteigen, geht der auch in die erste Liga, bin ich auch ziemlich sicher. Es ist ein Wunschdenken. Ich finde den
ich
mega
weiß auch
coolen
gar
Zocker.
Nicht. Ich der cool. Ist ja ausgeliehen von Leeds, meine ich.
Ich gucke
auf jeden Fall Premier League ausgeliehen.
Ist der ausgeliehen, echt?
Der ist ausgeliehen, ja. Es gibt eine Petition sogar von den Düsseldorfer Fans, dass sie Geld sammeln wollen, dass sie die Ablöse für den zusammenkriegen. Gut, 5 Millionen werden sie sich hinkriegen. Aber, also das ist eigentlich eine geile Aktion von denen.
Von Norwich übrigens.
Norwich von Norwich, City. Okay.
Der hat 32 Spiele, 20 Tore, 10 Vorlagen für Düsseldorf.
Ja, das ist geisteskrank. Das ist
Wahnsinn.
Deswegen gibt es ja auch diese Petition. Wenn die das nicht erreichen, geht die Spende dann an, also spenden die das Geld an, ich glaube, den Nachwuchs oder sowas. Also eigentlich eine coole Aktion von denen. Ja, auf jeden Fall Zolis wieder mit in der Verlosung, zieht von links in die Mitte, bringt dann ja so eine eklige halbhohe Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Klaus einläuft und gegen die Laufrichtung von Müller köpft. Also es war, glaube ich, eher, es war kein Abschluss als Abschluss gesagt, sondern als Querleger noch. Jedoch hat alle anderen Stürmer von Düsseldorf da gepennt und sind nicht mit eingelaufen, weil Tor war frei. Man hätte einfach nur noch einnicken müssen oder einschieben müssen. Carlos kann dann noch klären, bolzt den Ball aus dem Strafraum raus. Ja, und dann ging's dahin. Schalke, eigentlich nur durch Flanken irgendwie gefährlich, wenn überhaupt. Also meistens über links, über Aujan, über rechts ging eher nicht so viel. Soppi fand ich gar nicht gut gewesen in dem Spiel. Sowohl hinten als auch vorne, wenig Akzente gesetzt. War mit Zolis auch, der überall rumgeturnt ist da vorne, auch immer wieder überfordert. Also rechte Seite von Schalke immer noch, ja, unsere Achillesferse. Ja, Klaus hat sich dann noch gelb abgeholt in der 41. Minute, kommt dagegen Kabadai zu spät. Ja, kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Ist schon eine klare Gelbe.
Ja.
Ja, und dann kurz vor Schluss, vor der Halbzeit, kann dann nochmal Schallenberg, ja, zieht nochmal ab aus 17 Metern. Aber eher mehr Kullerball als Abschluss, ja, rollt am, also, Tor links vorbei. Und ja, es ist
zu der Szene nochmal, das ist wieder so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich Schalke Spiel gucke, ist es immer so ein, ja, jetzt, also ich bin immer sehr aktiv, ich rede auch für den Schwitzer. Ja, okay, jetzt schießt, und da kommt halt so ein Ball bei vorbei, und das ist dann immer so ein Moment, wo ich mich einfach nur so still hinsetze und so
sage. Ja, ich finde halt generell Schüsse aus der zweiten Reihe von Schalke immer kacke, habe ich das Gefühl.
Ja, also, das wird noch im Laufe dieser Folge schlecht altern, ist halt das Problem.
Ja, das stimmt, aber ich finde es trotzdem irgendwie, ach.
Ja, aber grundsätzlich absolut. Also grundsätzlich wirklich immer, also Abschlüsse aus der Hölle. Das ist, also,
ja. Und ganz ehrlich, wenn das dann mal ist, das war jetzt auch mehr, kommen wir gleich zu. Also, dass er weiter so durchgekullert ist, dann aber naja. Ja, war auf jeden Fall Halbzeit 0-0, war komplett verdient. Das hat da irgendwie, vielleicht hätte man sich auch nicht beschweren dürfen, wäre die Fortuna mit 1-0 in Führung gegangen, aber
wenn man trotzdem hat man halt 9-4 Torschüsse, ne? Zur Halbzeit. Ja. Aber ja. Düsseldorf hat halt wieder gefährlich.
Richtig. Naja, es sollte auf jeden Fall dann besser werden, Halbzeit 2.
Ja, und zwar direkt nach der Pause muss man sagen, hatten scheinbar beide Trainer ihre Mannschaft so eingestellt, dass es wieder offensiver wurde, dass es spannender, spektakulärer wurde. In der 46. Minute, also direkt nach Wiederanpfiff, kommt Vermey ja nach einer Ecke völlig unbedrängt zum Kopfball und köpft den Ball dazu zentral aufs Tor, sodass Müller mal wieder den Ball festhalten kann. Grundsätzlich hat sich da aber so ein bisschen so ein Zuordnungsproblem bei Ecken ergeben, fand ich. Schon bei dieser Ecke wird später nochmal wichtig. Zunächst war es aber dann erstmal, dass das Spiel ein bisschen munterer wurde. Es wurde nicht mehr ganz so diszipliniert verteidigt. Man merkte ja, okay, beide Mannschaften wollen hier den Sieg. Und dann ist es die 55. Minute und der FC Schalke 04 geht in Führung. Und zwar durch einen Einwurf. Aujan wirft den Ball zu Terodde. Der legt den Ball einfach mal für Karaman ab. Und der gegen seinen Ex-Club ja auch Karaman lange für Düsseldorf gespielt. Zieht einfach mal ab. Schuss aus der zweiten Reihe. Knapp 18, 19 Meter vielleicht. Und da muss man sagen, als ich das Tor das erste Mal gesehen habe, in der Realgeschwindigkeit, habe ich gedacht, oh, mega Abschluss, sehr gut. Dann habe ich das Tor ein zweites Mal gesehen. Dann habe ich das ein drittes Mal gesehen und gesagt, oh, der Kasten war ja im Tor. Ja, der sieht aber wirklich sehr schlecht aus. Also, im ersten Moment sieht der aus, ob der wirklich sehr gut in der Ecke einschlägt. Ah, der ist schon recht zentral. Also,
ich finde auch.
Er erwischt Kastenmeier auf dem falschen Fuß, aber ich finde, das ist ein Ball,
also den das,
ein Zweitliga-Torwart haben.
Richtig. Das sind die einzigen. Nur so kannst du argumentieren, dass er den Ball reingelassen hat. Er stand auf dem falschen Fuß und hat den Ball vielleicht auch spät gesehen, weil so wie der Ball da durch zwei Abwehrspieler auch durchgetingelt ist, auch mehr Glück als Verstand an der Stelle, glaube ich. Aber gut. Ist ja auch egal. 1-0 für Schalke. Ich gar nicht mal aus dem Nichts, aber ich finde auch in der Entstehung die Entstehung fand ich auch super eigentlich, also Einwurf und das Terodde und Top, also wieder da, also gut, diesmal war es Terodde, aber dieser Matchplan geht halt wirklich in den letzten Wochen echt gut auf dieses Ball festmachen und einfach ablegen auf den Kabadai, auf den Karaman jetzt oder Top und Terodde, diese gegenseitig die Bälle auflegen, das funktioniert echt gut und auch hier dann wieder, wie Terodde dann den Ball dann zu Karaman spielt echt gut gemacht da an der Stelle. Ich weiß nicht, ob es einstudiert war, aber so das war ungefähr, glaube ich, so wie die halt die, das war zumindest, wie ich finde, der Plan von Schalke, wie wir die Innenverteidigung und die Verteidigung generell von Düsseldorf bespielen, Ball festmachen, nochmal nach hinten spielen, ablegen oder so. Und das ging in dieser Situation echt auf. Und ja, dann war auch erstmal ein bisschen Funkstille, denn Düsseldorf, ja, musste sich erstmal ein bisschen fangen und überlegen, wie sie jetzt ja, weiter agieren.
Nochmal zu dem Einwurfding. Wir haben da ist immer gesagt, ich finde, das sind so wirklich so ganz einfache Sachen. So, man hat irgendwie festgestellt, ja, okay, das Komplizierte funktioniert nicht diese Saison, so gar nicht. Dann halt, dann halt das Einfache. Und wir haben früher in der Kreisliga immer beim Einwurf, weil sowas, was die da gemacht haben, immer gesagt, einer hin, einer weg. So, dass halt einfach so ein Terodde dann wirklich da hingeht und dann mit seinem Körper den Ball festmachen kann und dann weiterlegt, entweder zurück zum Einwerfer oder halt. Spiel über den Dritten. Und das klappt in der Situation halt sehr, sehr gut. Dann ist es so, dass Tanaka für Johannessen kommt bei Düsseldorf in der 63. Minute. Grundsätzlich, aber du hast es gesagt, ein Spiel, was dann erstmal etwas ruhiger wurde, weil Düsseldorf musste sich sammeln. Schalke immer mal wieder mit Nadelstichen, mit Akzenten. Ja, und dann ist es, ich habe überlegt, wie ich jetzt hier darüber rede in der Folge. Weil es ist so, für die, die diesen Podcast lange verfolgen, ich bin selber Schiedsrichter und es ist so, dass grundsätzlich Schiedsrichter nie schuld an irgendwelchen Ergebnissen sind. Grundsätzlich nicht. Es gibt immer wieder Fehlentscheidungen, jetzt sind alles nur Menschen so. Und jetzt geht es mir auch überhaupt gar nicht um einzelne Fehlentscheidungen. Es geht um grundsätzlich so ein bisschen die Linie. Und dann hat halt zwei, drei Entscheidungen, die etwas unglücklich gefallen sind, dazu beigetragen, dass das Spiel nicht unbedingt ruhiger wurde. Es war so, dass in der 64. Minute gab es halt schon eine Szene, wo Kabadai abgegrätscht wird von England, wo ich sage, das ist halt ein Foulspiel. Osmas entscheidet sich, das Spiel weiterlaufen zu lassen. Zwei Minuten später, Karaman foult Tanaka, das ist völlig richtig. Und dafür gibt es dann halt eine gelbe Karte. Das ist dann die zweite im gesamten Spiel und die erste in der zweiten Halbzeit. Also die einstiegsgelbe Karte in der zweiten Halbzeit, auch wo es dann so Richtung Schlussphase geht. Und die, finde ich, ist sehr, sehr unglücklich gesetzt, weil man, weil was dadurch passiert, ist ja, dass wirklich man da nicht mehr zurück kann. Also wenn man für so einen Foul eine gelbe Karte zeigt, muss das halt auch in der nächsten Zeit passieren und Düsseldorf, die unbedingt gewinnen müssen, Schalke, die unbedingt gewinnen müssen. Ja, ich sag mal so, sprechen wir in mehreren Situationen gleich nochmal drüber. Dann kommt allerdings erstmal die 67. Minute und Vermey, der einfach mal so ganz schlitzohrig einen Ball von Zimmermann von einem Einwurf aus ganz spitzem Winkel aufs Tor spitzelt. Müller ist zum Glück aufmerksam und wehrt ab, aber auf Kosten eines Eckballs und das, was ich gerade in Minute 46 schon gesagt habe, tritt leider wieder ein. Schlechte Zuordnung bei der Ecke. De Vries köpft den Ball dann nach einer Ecke an den linken Innenpfosten und dann kann man wirklich immer mehr einen Vorwurf machen. Der Ball springt dann halt vom linken Innenpfosten irgendwie direkt so durch den Fünfer. Da ist dann halt der gerade eingewechselte Tanaka, der verwandelt den Ball dann so aus einem Meter. Das ist dann einfach unglücklich gelaufen und da muss man auch ganz klar sagen, da kann dann für den zweiten Ball nichts mehr für. Was mich stört, ist, dass De Vries da zum Kopfball kommt, ehrlicherweise. Aber 1-1.
Ja, wobei De Vries eigentlich gedeckt wurde sogar. Also De Vries ist einfach deutlich höher gesprungen als Terodde. Also Terodde hat da halt das Kopfballduell verloren, hat da auch noch ein bisschen reklamiert sogar, dass er irgendwie einen Ellbogen im Gesicht hat. Aber das war
nein.
Alles fair, alles richtig. Hinterher wurde noch auf Abseits durch Videobeweis eine Abseitsstellung überprüft, ob Tanaka beim Kopfball von De Vries im Abseits stand. Dem war aber nicht so. Also alles regelkonform. In der Folge hat Gerards reagiert und Soppi ausgewechselt, der für mich auch wirklich mit einer der schlechtesten Spieler noch von uns war.
Ja.
Van der Sloot kam rein, kriegt jetzt immer mehr Einsatzzeiten und also ich finde, es ist wirklich eine Frage der Zeit, glaube ich, bis der vielleicht mal sogar von Anfang an ran darf. Gerade jetzt, wenn vielleicht dann nächste Woche schon der Klassenerhalt steht, wäre die Möglichkeit vielleicht mal auch jüngeren Spielern oder Spielern aus der U23 oder U19 mal ein bisschen Einsatzminuten zu geben. Ja, aber weiter im Spiel, wo man sagen muss, dass wir ja nach dem Ausgleich von Düsseldorf ja ein bisschen und zu sehr hinten reingestellt haben, zu sehr die Fortuna haben machen lassen. 74. Spielminute, Appelkamp auf Zoles, mit einem super Schnittstellenpass. ja, der dreht auf, schließt aus 18 Metern ab, wo ja Müller wirklich auch wieder glänzend pariert, muss man sagen. Also auch jetzt kein Allerwelts-Ball, den man halten muss. Ich fand, das war schon ein Ball, den also wirklich nur gute Torhüter halten können. Gut mit Zug und mit Schnitt auf die lange Ecke ja, spekuliert von Zoles, aber Müller ja, lenkt den Ball da noch wirklich gut zur Ecke. Also muss man wirklich sagen, Müller hat einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass wir, glaube ich, also dass wir, so, ich klopfe mal auf Holz, die Klasse halten werden. Also,
ja, definitiv.
Das ist geisteskrank. Und ich finde auch, also Müller ist auf jeden Fall auch ein, also ich weiß nicht, bis wann er Vertrag hat, aber dem muss er auch, glaube ich, nochmal langfristig binden auf jeden Fall. Es war auch schon ein bisschen älter, aber auch was der Hintermannschaft, glaube ich, für eine Sicherheit gibt und auch, also was er von seiner Person auch selber, wie wichtig der für diese Mannschaft ist, als Typ auch einfach. Also der bringt da richtig Stimmung rein, um motivierter seine Vordermänner. Es gibt gleich noch eine Szene, wo Van der Stoel in letzter Instanz wirklich da einen Ball an der Linie klärt. Und Müller greift ihn sich direkt, beglückwünscht ihn für diese Riesentat. Also der, bei dem müssen wir uns, der hat ein paar Kästen Bier auf jeden Fall verdient nach der Saison.
Ja, mega. Also Müller hat übrigens noch bis nach der kommenden Saison, also bis Juni 2025 Vertrag bei Schalke. Könnte man auch mal jetzt verlängern, bevor das wieder in der nächsten Saison schwierig wird. Ja, aber ich gebe dir völlig recht, Müller wahnsinnig wichtig insgesamt, genau, insgesamt für das Team. Genauso wie Simon Terodde, der aber in der 75. Minute ausgewechselt wird, sich aufgerieben. Hassan Ouedraogo, etwas überraschend hier überhaupt dabei gewesen, nachdem er angeschlagen war, gibt sein Comeback, kommt rein. Und eine Minute später wieder Marius Müller. Düsseldorf war in dieser Zeit so um die 75. Minute rum wirklich das klar bessere Team. Ja, genau. Vermey legt auf Ioha raus und der visiert das lange Eck ein, aber wieder Müller überragend. Überragende Parade, da war wirklich, da hat Müller uns mega im Spiel gehalten. Düsseldorf wechselt dann noch dreimal, weil die halt gemerkt haben, ja okay, hier geht noch was. Mustafa, Kwasi und Sobotka kommen für Vermey, Devis und Klaus. Und ja, ab dann wird's wirklich nur noch hektisch. Es ist ein Spiel auf und ab, aber auch wirklich mit vielen Nicklichkeiten, mit vielen, ja sicherlich auch durch die Stimmung angeheizt, durch ein, zwei Entscheidungen, die dann vielleicht unglücklich fallen. Ja, gab es dann einfach überall Proteste, quasi in jeder Ecke lag irgendwo jemand. 81. Top-Gelb, 83. das nächste harte Foulspiel, dann geraten draußen Karel Geratz und der Fortuna-Sportdirektor Christian Weber aneinander in der 84. Minute. Da sind auch beide noch die gelbe Karte. Insgesamt einfach, schwierig da. Ich möchte nicht sagen, dass der Schiedsrichter die Kontrolle verloren hat, aber insgesamt wirklich sehr, sehr viel unnötige Hektik drin in dem Spiel, was eigentlich die, ich sag mal, ersten 70 Minuten gar nicht hergegeben haben vom Spiel her. Dann gibt es einen zweifachen Wechsel, Lassme für den gelbbewahrten Top und Tempelmann für den unauffälligeren Kabadei. Tempelmann kommt mal wieder zum Einsatz nach längerer Zeit. Ja. Und ja, dann gibt es am Ende 5 Minuten Nachspielzeit. Und in der 92. Gibt es dann nochmal die Riesenchance für Schalke. Ioha, ja, wird von Seguin sehr, sehr leicht vernascht. Der legt dann auf Van der Sloot zurück, der mit einer tollen Flanke Ouedraogo per Kopfball am linken Pfosten vorbei. Ich sag mal so, Ouedraogo wirklich kein Kopfballungeheuer, aber wenn er den macht, wäre schon schön.
Wäre mega gewesen. Ja, dann 90. plus 4 holt sich Kwasi noch eine gelbe Karte ab. Der räumt Van der Sloot ab im Halbfeld. Da gibt es dann noch eine gute Freistoßposition für uns, die aber nichts einbringt. Ja, und dann läuft die letzte Minute schon und Ouedraogo hätte nochmal zum Kopfball ansetzen können. Aber, ja, langer Ball auf den zweiten Pfosten. Ouedraogo steigt hoch. Es sieht so aus, als ob er gehalten wird von Kwasi, der gerade eben gelb bekommen hat. Ham Osmas sagt, das ist ein Elfmeter, zeigt direkt auf den Punkt, gibt direkt auch die gelb-rote Karte für Kwasi, aber ja, der VAR schaltet sich ein, mal wieder. Wir haben wieder, was heißt Pech, aber es ist wieder halt der VAR, der uns ja den Strafstoß einkassiert, aber muss man sagen, 100% richtig, wäre komplett an die Decke gegangen, hätte es so einen gegen uns gegeben, ehrlich gesagt. Also Kwashi berührt zwar Ultra Ogo, aber ja, Ultra Ogo macht doch einfach viel zu viel daraus, fällt wie, ja, es kannst du sogar fast schon Schwalbe sogar argumentieren, weil
nein, das
vielleicht nicht, aber es ist schon sehr theatralisch und ein bisschen zu viel, wie Ultra Ogo fällt. Deswegen, ja, ich finde es richtig, dass er zurückgenommen wird. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ist natürlich schade, weil ich glaube, mit einem Sieg, das wäre noch, das hätte richtig geschmeckt, jetzt ehrlich gesagt, 39 Punkte jetzt schon, aber gut, Lucky Punch sollte es dann natürlich geben, aber ja, die Aufregung war natürlich sehr groß bei uns, sodass sich noch Aoyan und Cissé, der nur auf der Bank saß, 90 Minuten lang noch gelb abholen, die ja sehr erbost darüber waren, dass dieser Elfmeter zurückgenommen wurde und ja, haben Osmas regelrecht belagert haben nach Abpfiff.
Das ist übrigens auch völlig richtig. Ich habe ja, also, ist ja, wie gesagt, ich gehe auch völlig mit, dass dieser Strafstoß zurückgenommen werden muss. Also auch bei diesem, so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, dass der Schiedsrichter ein bisschen Unruhe reingebracht hat. Der werte Kollege Osmas hat sowohl bei der Strafstoßentscheidung am Ende, also ich verstehe, dass er da auf den Punkt zeigt, ich sehe auch absolut den Punkt, dass er den, also der muss den zurücknehmen, definitiv. Und auch, dass dann Aoyan und Cissé auch bei ja, berechtigter Wut darüber, darf halt nicht so auf den Schiedsrichter zustimmen. Ne? Also die Entscheidungen sind alle richtig, so. Ich möchte nur noch mal sagen, dass das nicht irgendwie...
Es ist halt wieder bitter einfach. So, ich meine... Ich weiß nicht, du hättest vielleicht sogar noch als Ultra Ogo vielleicht noch mehr aus der Situation machen können. Ich weiß nicht, hätte er sich nicht fallen gelassen, wäre vielleicht Zielstreber zum Ball gegangen. Vielleicht wäre er drangekommen, weil es waren echt Zentimeter, die da gefehlt haben bei ihm. Und dann wäre der Ball auch drin gewesen, denn ja, Kastenmeier war komplett überrumpelt von der Flanke auch. Ja, aber am Ende steht halt jetzt trotzdem ein Unentschieden, 1-1, ein Punkt gegen den ja, Drittplatzierten, gegen Aufstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf, gegen die wir im Hinspiel ja auch wirklich einfach vernichtet worden sind. Muss man ja auch sagen, das war, glaube ich, mit Berlin und Magdeburg.
Magdeburg
die war der schlimmsten. Ich fand Karlsruhe war auch noch heftig, das 3-0. Aber in Düsseldorf war es zum ersten Mal zumindest so, dass die Fans, also ich war ja da sogar auswärts im Stadion, da sind die Ultras halt gegangen, ne? Also da ist man halt einfach, da war nicht nur Support einstellen, sondern man ist gegangen. So. Also auf jeden Fall mit einer Tiefpunkt der Saison und ich meine, wie gesagt, jetzt einen Punkt da geholt, kann man sich eigentlich nur auf die Schulter klopfen, wir hatten es gerade angesprochen, gerade gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte spielen wir echt teilweise sogar ansehnlichen Fußball und ja, also kann man nur zufrieden sein. Ein Punkt, 37 Punkte jetzt, Platz 12. Wer weiß, vielleicht wird es noch einstellig diese Saison. Mal gucken. Wir werden es sehen.
Ja, nee. Also einstellig wird es ja auf keinen Fall mehr. Also das sind auch, also auf sind noch 9 Punkte zu vergeben und auf dem einstelligen Tabellenplatz sind es noch 8 Punkte. Also bei aller Träumerei, das wird nicht mehr klappen. Also 8 Punkte.
Nee, ich habe es gerade auch gesehen. 8 Punkte, ja.
Also, wenn wir jetzt beide Spiele
gewinnen... Auch Platz 10? Platz 10?
Platz 10 ist drin, ja. Platz 10 ist drin, vielleicht. Aber wir wollen ja nicht übermütig werden. Ich würde aber sagen, wir machen das Spiel zu. Und tun das wie immer mit Held und Depp. Und ja, ich würde mal mit dem Helden doch beginnen. Ja, eigentlich hat man die Wahl zwischen zweien. Und zwar zwischen Karaman, der wieder ein tolles Spiel gemacht hat. Und ja, letztendlich das Tor macht. Und Marius Müller, der uns wieder über so viele Strecken im Spiel hält und so viele wichtige, wichtige Paraden hat. Und wir haben uns für Marius Müller entschieden, weil erneut, so wie in der vergangenen Woche, einfach hält halt für uns einen Punkt fest. Ne? Übrigens, trotzdem aber nochmal, also Marius Müller hält, Sonderlob an Van der Sloot. Ich sag nicht nur, ja okay, wenn wir, du hast ja vorhin gesagt, ja, wenn wir irgendwie einen Klassenerhalt haben, dann bitte, dann, ja... Dann bleiben wir bitte, oder dann können wir nochmal Van der Sloot bringen, das auch, aber meiner Meinung nach bitte ab nächster Woche spielen. Also Soppi, gar nichts. Also.
Ja, du sagst es, Soppi ist gar nichts, deswegen auch Depp des Spieltags wieder sehr unauffällig gewesen, sowohl offensiv als auch defensiv, wenn was bei Düsseldorf ging, was oft über ihre linke Offensivseite, also über unsere rechte Defensivseite, wo Soppi ja geparkt war. Ja, irgendwie, ist auch so ein Transfer gewesen, der war halt jetzt, der war ein Spiel halt gut einmal und seitdem auch wirklich, also ich weiß nicht, der wird ja auch regelmäßig jetzt relativ früh in der zweiten Hälfte ausgewechselt, wenn er startet. Also da scheint die Fitness ja auch nicht so wirklich da zu sein. Nee. Auch eher ist, glaube ich, eher ein Missverständnis, mal Kategorie Transfermissverständnis, als irgendwie, dass er noch länger bei uns bleiben wird. Das ist auch wieder so einer von vielen, den wir in einem Jahr schon wieder vergessen haben, wo wir uns fragen, ach, der war ja auch mal bei uns. Also, oh Gott. Ja, ist doch so.
Ja, das ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist das eigentlich wirklich der größte Disrespect. So überleg mal so an Orlando Engler, so, da denkt man doch so, aber so. Wer erinnert sich noch an Hao Yumin? So? Also, oder an Sergio Escudero? Also wirklich, es ist eine Reihe von Missverständnissen. Ja, ich sehe auch immer mal wieder irgendwelche Spieler, wo ich so sage, ach ja, stimmt, der war ja bei uns. Und das sind auffallend oft Außenverteidiger, wie zum Beispiel Kilian Ludewig, falls du ihn noch kennst. Oder Andreas Wittheim. So, da gibt es in den vergangenen Jahren einige Namen. Und ich glaube, Brandon Soppi wird sich in die Reihe von Kilian Ludewig, Andreas Windheim etc. einreihen, die wirklich, ja, die sind halt gekommen, man hat sich viel versprochen, dann haben die so anderthalb okaye Spiele gemacht und dann sind die auch wieder verschwunden. Und dasselbe Schicksal wird jetzt Brandon Soppi allein. Ich habe dir eine schöne Überleitung nämlich gebaut zu Brandon Soppi gerade. Das ist auch absolut mein Depp. Ich bin so ein bisschen positiver jetzt insgesamt gestimmt, dass wir die Klasse halt zumindest halten. So, das bringt jetzt ja auch nichts, irgendwie sich noch weiter darüber aufzuregen. Aber irgendwie, ach, das ist wirklich eine Saison. Also, so sehr ich es liebe, also ich bin auch wirklich froh, wenn der 34. Spieler rum ist. Ich bin wirklich auch, es ermüdet mich. Es ist so an so einem Freitagabend. Wirklich um 18:30 wirklich so Elversberg 1-1. Boah, das ist auch wirklich, also. Also es löst nicht mehr so viel in mir aus. Und das ist nicht gut. Also
Man wird mürbe.
So, und im Sommer ist Fußball-EM, da werde ich wieder komplett, da werde ich wieder brennen. Und zur neuen Saison werde ich auch wieder brennen. Aber jetzt gerade ist es wirklich so, ja, 1-1 gegen Düsseldorf.
Ach, es ist halt wirklich, es ist wirklich schwer, sich mittlerweile die Spiele halt anzugucken, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also es ist wirklich Highlight-technisch, boah, es ist wirklich, ich weiß nicht, ich habe teilweise sogar manchmal das Gefühl, dass selbst die Sportschau oder Sportschule oder Sport 1 da wirklich, die müssen da richtig arbeiten, dass sie da irgendwie eine 5-Minuten-Zusammenfassung hingebastelt kriegen bei unseren Spielen, also da ist, boah, also wenn da Highlight ist, wie, weiß ich, ein Fortuna da den Ball Volley an die Eckfahne knallt, da weißt du, was passiert ist, so, also es ist, ja, ich freue mich auch. Also neue Saison, da muss wirklich
viel mehr passieren.
Zum 180-Grad-Wende kommen. Aber
jetzt die letzten drei Spiele noch der Saison noch rumkriegen. Oder vielleicht nochmal, ein Sieg. Ein Sieg wäre doch nochmal was. So Osnabrück oder Rostock, da könnte man ja.
Theoretisch kannst du sogar dafür argumentieren, dass du jetzt 9 Punkte holst aus den nächsten Spielen, weil ganz ehrlich, Rostock, Düsseldorf sind eigentlich Pflichtsiege, wenn du auf die Tabelle guckst.
Du meinst hoffentlich Rostock und Osnabrück, aber
Rostock und Osnabrück, ja, meine ich ja. Und ja, Fürth ist dann, Fürth, ich meine, die haben auch fast jetzt irgendwie es mal verkackt. Also,
ja, aber halt auch 5 Tore gemacht. So bei unserer Abwehr habe ich da ein bisschen Angst, ehrlicherweise.
Ja. Wir schauen mal.
Wir gucken erstmal, wie die kommenden beiden Wochen laufen, würde ich sagen. Also schauen wir mal drauf, wie das so wird. Und ja, jetzt gucken wir uns mal an, wie unsere Jugendakademie so gespielt hat. Wir gucken uns an, wie die Liga sonst war. Und das machen wir wie immer in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Ja, wir haben lange gehofft, dass wir uns für die Endrunde in der U19-Bundesliga West qualifizieren können. Es sieht jetzt schlecht aus. Wir haben das Spiel 3. gegen 4. gegen Gladbach leider mit 2-3 verloren, während Leverkusen 5-0 gewonnen hat. Gashi und Bulut trafen für Schalke. Ja, trotzdem die 2-3 Heimniederlage. Es sind jetzt 4 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Es sind noch 2 Spiele und davon ist eins gegen den mit Abstand enteilten Spitzenreiter Borussia Dortmund kommende Woche. Ja, also es braucht sehr, sehr viel Fantasie, dass da irgendwie das noch gut geht. Spätestens in der kommenden Woche wird das, glaube ich, leider vorbei sein. Trotzdem insgesamt wieder eine sehr, sehr gute Saison und einfach auch wieder die Erkenntnis, ja, die U19, die kann um deutschen Meistertitel zumindest im erweiterten Kreis mitspielen.
Ja, wer auch eine sehr gute Saison gespielt hat, ist unsere U23. Die war am Freitag auswärts in Gütersloh gefragt. Gewinnt das Spiel mit 3-1. Sehr verdienter Sieg da. Stehen jetzt auf Platz 5. Da punktgleich sogar mit Bocholt, meine ich. Ja. Also da geht es auf jeden Fall auch bergauf. Um den Aufstieg hat man jetzt die Saison eher nicht mitgespielt. Das hat dann die Alemannia Aachen am Wochenende klar gemacht. Sind aufgestiegen. Stadt hier hat gebrannt, muss ich sagen. Also war schon echt heftig. Keine Ahnung. Ich glaube, nächste Saison mal gucken, wer da investiert in der Regionalliga wieder und auf den Aufstieg geht. Ich glaube, wir werden es nicht sein. Wobei, mal gucken, was so Pierre-Michel Lasogga und Co. so fabrizieren. Armin Younes, genau. Aber es sieht auf jeden Fall diese Saison ohne Abstiegssorgen auf jeden Fall rübergebracht. Jetzt noch die letzten Spiele angehen. Genau, und dann mal gucken, was noch so drin ist. Ich glaube, Platz 3 kann man noch erreichen, aber ich meine, mit Platz 5 darf man auch zufrieden sein.
Auf jeden Fall, abgesehen davon, die Zweite dürfte ja eh nicht aufsteigen. Also, dadurch, dass wir aktuell Zweitligist sind, ist ja das ja nicht erlaubt. Es müssen ja mal 2 Ligen Unterschied sein. Daher müsste Schalke aufsteigen, um damit Schalke 2 in die dritte Liga.
Stell mal vor, nächste Saison Schalke 2 würde aufsteigen, aber wir verkacken es wieder.
Ja. Ja. Würde mich nicht wundern, bin ich ehrlich. Wir gehen in die zweite Liga und gehen zur Hertha BSC gegen Hannover. Endstand 1-1. Hertha geht bereits nach 13 Minuten durch Kempf in Führung und hält das 1-0 ganz lange und aus dem Nichts in der 93. Minute, letzte Aktion, gleicht Hannover aus Leopold. Und da muss ich wirklich sagen, wie ich in der 93. Minute bei einer 1-0-Führung einen Stürmer so frei stehen lassen kann im Strafraum 10 Meter vom Tor, ist mir unbegreiflich. Hertha macht es trotzdem. 1-1. Es ist mir ein Rätsel. Hannover, Aufstieg ist jetzt auch rechnerisch nicht mehr drin für sie. Ja, aber insgesamt sehr fragwürdig, was Hertha da veranstaltet hat. Am Ende jetzt beide Teams aber im oberen Mittelfeld.
Kommen wir zum zweiten Freitagabendspiel. St. Pauli gegen Rostock. Ja, ein Spiel, was gerade fantechnisch sehr brisant ist. Lustige Story. Pauli hat Klos dort zugemacht, ihre Toiletten zugemacht und hat stattdessen 40 Dixi-Klos für die Rostock-Fans hingestellt, da es letztes Jahr beim Auswärtsspiel der Rostocker auf Pauli zu Ausschreitungen kam. Die haben das ganze Klo da zerlegt, die ganzen Toiletten, da sind Waschbecken geflogen, Pissoirs geflogen. Deswegen gab es nur Dixi-Klos für die Auswärtsfans von Rostock. Fand auch ganz lustig, Pauli hat einen eigenen Song noch geschrieben. Warum es jetzt so ein Rocksong, warum es jetzt Dixi-Klos für die Rostock-Fans gibt. Also da nochmal eine kleine Stichelei in Richtung Rostock. Pauli als Aufstiegskandidat zu dem Zeitpunkt noch Zweiter gewesen. Ja, wird seiner Favoritenrolle gerecht und holt einen eher Arbeitssieg gegen Rostock. Gewinnt das Spiel mit 1-0 durch Irvine, der nach einer Ecke einköpft. Rostock mittlerweile, freier Fall, drittes Spiel in Folge verloren, drittes Spiel in Folge kein eigenes Tor. 31 Punkte, Platz 17, ein Punkt auf Platz 16. Da ist zwar noch alles drin, aber wenn man sich den Trend anguckt, geht es eher Richtung Liga 3. Und für Pauli, die jetzt nach dem Spieltag Erster sind, so langsam können die Feierlichkeiten geplant werden, denke ich.
Ja, vor allen Dingen das Lustige ist ja, Pauli kann in Hamburg beim Nordderby nächste Woche den Aufstieg feiern. Ach, wäre das schön. Würde mich persönlich freuen. Nochmal zu dieser Dixi-Klo-Thematik. Ich denke, also ganz ehrlich, Also grundsätzlich hat Pauli ja im Gegensatz zu Rostock absolut meine Sympathie. So, das ist ja überhaupt nichts gegen einzuwenden. Also, wenn ich mich da entscheiden muss, fällt meine Entscheidung da aus allerlei Gründen ganz, ganz klar in Richtung Pauli. Aber, also, weil ich finde ich auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, da so die gesamten sanitären Anlagen zuzumachen. Aber, naja, ich wüsste gern, wie das ausgegangen ist. Wie viel Geld jetzt tatsächlich da an die Rostocker Jugend geht.
Ja, ja.
Das weiß ich nicht. Also, für jedes Dixie, was ganz bleibt, 100 Euro an die Rostocker Nachwuchsabteilung wollten die spenden. Ich weiß nicht, wie viele Dixies jetzt ganz geblieben sind. Würde mich tatsächlich interessieren. Wir gehen zum Samstag und zu Paderborn gegen Elversberg. Und das wollen wir ganz schnell abhandeln, weil in diesem Spiel geht es um gar nichts mehr. Paderborn gewinnt das Spiel mit 3:1. Elversberg geht in der 51. durch einen Strafstoß von Sickinger in Führung. Aber Paderborn dreht das Spiel. Grimaldi, ein weiterer Elfmeter von Obermeier und Conte sorgen für das 3:1 am Ende. Ja, und damit ist Elversberg zwar noch nicht ganz rechnerisch gerettet, aber die werden wohl nicht 8 Punkte in 3 Spielen noch verspielen. Vor allen Dingen, wenn als Zehnter, ja, ich sag mal so, müssten halt irgendwie noch 6 Mannschaften plötzlich besser sein. Das glaube ich nicht. Paderborn rechnerisch nicht mehr möglich aufzusteigen.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Holstein Kiel empfängt zu Hause den 1. FC Kaiserslautern. Ja, auch da ist eigentlich die Rollenverteilung klar. Doch, ja, Abstiegskampf in Liga 2 ja, treibt einen zu Höchstleistung. Lautern gewinnt überraschend gegen den vorigen Spieltag erstplatzierten Kiel mit 3:1. Also relativ deutlich sogar auch verdient, muss man sagen. Kiel hat aber auch echt Pech das ganze Spiel über. Die haben drei Spieler sogar verloren, verletzungsbedingt. Da müssen 3 Spieler runter. Aber trotzdem noch immer Platz 2, 61 Punkte, 5 Punkte Abstand auf Platz 3. Die Störche, also auf dem Relegationsplatz, so wie es aussieht, geht es da auch nach oben. Würde ich dieser Mannschaft auf jeden Fall gönnen. Die waren ja immer relativ nah dran die letzten Jahre und haben es dann irgendwie auf den letzten Metern immer ja, dann doch reingeschissen, aber ja, es sieht gut aus für Kiel und auch für Lautern, die dadurch einen kleinen Befreiungsschlag landen können. Platz 15, ein Punkt auf Platz 16.
Der HSV möchte auch noch aufsteigen. In den vergangenen Wochen sah es ja mal wieder so, als ob der HSV HSV-Dinge tut. Und ja, es sieht immer noch schlecht aus, 4 Punkte weiterhin hinter dem Relegationsplatz 3, aber gegen Braunschweig konnte man jetzt einen Kantersieg landen, auswärts 4-0 Erfolg, zweimal Glatzel, einmal Jatta, einmal Reis mit den Toren. Ja, für Braunschweig, absolut mega Abstiegskampf, das war jetzt auf jeden Fall ein riesiger Rückschritt auch leistungstechnisch. Ja, ist jetzt nur noch 2 Punkte vor dem Relegationsplatz und 3 Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz sogar als Tabellen-14. Hamburg, wie gesagt, 4 Punkte hinter Düsseldorf, da wird das Nordderby am Freitag ganz wichtig.
Kommen zum nächsten Spiel, auch ein Abstiegskracher. Magdeburg zu Hause gegen Osnabrück. Ja, Osnabrück eigentlich mit ihrer letzten Chance nochmal sich vielleicht anzumelden im Abstiegskampf mit einem Sieg. Wären 27 Punkte gewesen, dann 5 Punkte Abstand auf Platz 16. Aber dadurch, dass das Spiel unentschieden ausging, 1:1, haben sie jetzt 7 Punkte Abstand auf Wiesbaden, die auf Platz 16 sind, bei 3 verbleibenden Spielen, also 9 ausstehenden Punkten, ist das Ding, glaube ich, geritzt. Gerade auch, weil sie jetzt am nächsten Wochenende gegen Schalke spielen und Schalke dann natürlich gewinnen wird, werden wir ja wahrscheinlich vielleicht sogar Osnabrück in die dritte Liga knallen. Das können wir nämlich eigentlich ganz gut. Ich finde, wir können gut Teams in die eine Liga runterschießen. Also ich weiß nicht, wie oft wir gefühlt Nürnberg schon runtergeknallt 3-mal, haben.
3-mal, glaube ich, innerhalb der vergangenen 15 Jahre.
Ja. Also, da ist der Sieg eigentlich sicher nächste Woche. Das Spiel selber war eigentlich echt langweilig. Beide Tore sind durch Elfmeter gefallen. Ja, ein typisches Spiel, wenn zwei Abstiegskandidaten gegeneinander spielen.
Ja, wir kommen zum Spiel Nürnberg gegen Karlsruhe und Nürnberg beginnt plötzlich auch nochmal zu zittern. Katastrophe. Nürnberg seit 5 Spielen ohne eigenes Tor, oder seit vier oder 5 Spielen ohne eigenes Tor. Verliert auch jetzt 0:1 zu Hause gegen Karlsruhe. Matanovic mit dem Tor des Tages. Am Ende gibt es wieder eine Entscheidung zu Ungunsten von Nürnberg. Eine Videoassistentenentscheidung, die aber völlig richtig ist. Der zurückgenommene Handelfmeter. völlig die richtige Entscheidung. Aber die Fans in Nürnberg haben richtig die Schnauze voll, auch von Dieter Hecking. Da wurde wirklich in der Kurve mit Spruchball richtig angezählt. Also in Nürnberg ist die Stimmung auch immer weiter schlecht. Ich stehe jetzt sogar hinter uns. Tatsächlich durch das schlechtere Torwitz auf Platz 13. Es sind auch nur 5 Punkte, die müssen noch mal aufpassen, haben halt das Problem, dass, also wir haben ganz okayes Torverhältnis, das ist das Beste von allen da unten. Nürnberg halt nicht, also die haben ein ziemlich schlechtes Torverhältnis. Sollte Wiesbaden noch mal irgendwie drankommen, hat Wiesbaden das bessere Torverhältnis und dann könnte es noch mal eng werden, aber also es müsste reichen, wird aber unnötig knapp.
Apropos Wiesbaden, das ausstehende Spiel noch, Wiesbaden zu Hause gegen Fürth, ja, und nach 18 Minuten dachte ich so, das darf jetzt nicht wahr sein, dass Wiesbaden da noch gewinnt. Sie führen nach 18 Minuten mit 2-0. Es sieht alles danach aus, als ob Wiesbaden das Ding nach Hause bringt. Damit hätten sie 34 Punkte gehabt und wir somit auch nur noch 3 Punkte Vorsprung auf den 16. Tabellenplatz. Also da wäre das Ding nochmal richtig heiß geworden, glaube ich jetzt. Aber Fürth kommt nochmal zurück, Rogota und Sieb, der dann noch einen Doppelpack sogar in der ersten Hälfte schnürt, stellen auch in Halbzeit 1 auf 3-2. In der 72. kann Wiesbaden nochmal ausgleichen, aber Petkov und Rogota machen dann den Deckel drauf. Fürth gewinnt das Spiel mit 5-3, richtig verrücktes Spiel. Wiesbaden, ja, muss sich wirklich in den Allerwertesten beißen, weil ein 2-0 in dieser prekären Lage abzugeben, ganz, ganz bitter. Hat auch Konsequenzen für den Trainer gehabt. Der wird gefeuert. Mal gucken, ob jetzt nochmal ein Trainereffekt da irgendwas bewirken kann bei Wiesbaden. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Aber ja, am Ende steht eine Niederlage und der 16. Tabellenplatz für Wiesbaden führt auf Rang 9.
Ja, Kauschinski weg ist jetzt, glaube ich, der letzte Strohhalm, den Wiesbaden irgendwie ergreift. 3 Spiele vor Ende. Ja, ob es da nochmal was gibt, ist zumindest mal fraglich, würde ich sagen. Das war es von dem 31. Spieltag. Wir schauen noch ganz schnell auf den 32. Spieltag. Und wie jetzt schon mehrfach angesprochen, Hamburg gegen Pauli. Nordderby, Freitagabend 18:30. Parallelspiel ist Düsseldorf gegen Nürnberg. Jede Menge Tradition und tolle Spiele am Freitagabend. Samstag haben wir dann Fürth gegen Braunschweig, Rostock gegen Karlsruhe und Osnabrück gegen Schalke. Da kommen wir gleich zu. Das Topspiel am Abend ist Kaiserslautern gegen Magdeburg. Und am Sonntag haben wir noch Hannover gegen Paderborn, Elversberg gegen Hertha und Wiesbaden gegen Kiel. Wir schauen aber auf Osnabrück gegen Schalke und ja, die Möglichkeit, dass wir uns retten und gleichzeitig Osnabrück in Liga 2 schießen. Was machen wir denn, Felix?
Ja, ich habe es gerade gesagt. Also ich sag, wir gewinnen. Es wird der erste Auswärtssieg dieses Jahr werden, sag ich. Ich sag auch, wir gewinnen deutlich. Du bist dran mit Tim.
Bin ich dran?
Zuerst.
Okay, dann fange ich an. Ich gehe mit einem unspektakulären 0-2.
Okay. Na gut. Ich würde mit einem 3-1 für Schalke gehen. Wird eine sichere Nummer. Das war's dann für Osnabrück. Wir können dann aufhören zu zittern, hoffentlich. Und ja, die letzten Spiele noch entspannt von der Couch aus gucken.
Ja, wir könnten dann mit dem Abendspiel um 20.30 Uhr auch rechnerisch den Klassenerhalt festmachen. Sollte Schalke das Spiel gewinnen, wären es 8 Punkte auf Wiesbaden, dann müssten sowohl Wiesbaden als auch Lautern die letzten 3 Spiele gewinnen und Schalke müsste beide Spiele am 33. und 34. Spieltag verlieren. Und dabei müsste noch einiges an Torverhältnis aufgeholt werden. 8 Tore und einmal sind es, glaube ich, 5. Das wird nicht passieren. Also sollten wir gewinnen, sind wir durch und könnten dann auch vielleicht schon in der nächsten Folge auch rechnerisch durch sein. Wäre auf jeden Fall ja sehr, sehr erfreulich.
Wiesbaden, das ist safe eigentlich. Wiesbaden spielt noch jetzt
nächstes Spieltag gewinnt nicht gegen 3 Kiel. Spiele. Dann gegen
die
Pauli.
Spielen die gegen Pauli letzter Spieltag und Kiel jetzt nächster Spieltag. Wiesbaden wird das
Pauli sind die alle verkatert dann am letzten Spieltag, wer weiß. Ja, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich sag, wenn wir das gewinnen, sind wir durch gegen Osnabrück, den Tabellenletzten, sollte das was werden. In der kommenden Folge werden wir dann vielleicht den Klassenerhalt in der zweiten Liga, sagen wir aus Spaß, mal feiern können. Oh Gott, das ist so peinlich. Das ist so peinlich, aber naja, es ist. Es ist, wie es ist.
Feste, ne? Feiern, wie sie fallen.
Ja, genau. Und wenn es von der Klassenerhalt in Liga 2 ist. Manche feiern Champions League, wir feiern Klassenerhalt an der Bremer Brücke in Osnabrück. Traum. Super. Ja. Das ist das Wort zum Montag und wir hören uns in der kommenden Woche hoffentlich mit dem auch nächstjährigen Zweitligisten Schalke 04. Bis dahin macht's gut. Glück auf und ciao, ciao.
Glück auf. Tschö, tschö.